Deutschlandfunk. Der Tag.
Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten.
Jens Spahn, damals Bundesgesundheitsminister im Bundestag, Ende 2020. Gefühlt ewig her. Heute klingt das alles ganz anders, zum Beispiel, wenn Olaf Scholz über das Thema redet.
Angesichts der Tatsache, dass die Impfquote in Deutschland nicht so hoch ist, wie man hoffen durfte, und dass sie auch nicht hoch genug ist, um den ausreichenden Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, haben viele ihre Meinung geändert. In der Politik, aber wie man ja in allen Umfragen sehen kann, auch unter den Bürgerinnen und Bürgern.
Im dritten Jahr der Pandemie will der Bundeskanzler die allgemeine Impfpflicht. Scholz hält sie für unerlässlich, um aus der Pandemie rauszukommen. In den drei Fraktionen seiner Ampelkoalition sehen das allerdings beileibe nicht alle so. Auch deshalb soll der Bundestag jenseits von Parteigrenzen beraten, ohne Fraktionszwang. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, eine erste offene Debatte heute im Plenum über das Für und Wider. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es darum, mit welchen ausgefeilten Methoden autoritäre Staaten wie Russland systematisch versuchen, die Öffentlichkeit in Europa zu manipulieren und zu destabilisieren. Warum ein Bericht dazu im Europaparlament unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein einigermaßen alarmiert hat, das erzählt sie uns im zweiten Teil. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Es gibt ja ein paar Dinge in dieser Pandemie, die längst unstrittig sind oder jedenfalls sein sollten. Um das Virus im Zaum zu halten, sind immer noch viel zu viele nicht geimpft, die eigentlich geimpft werden könnten. Es klafft also eine große Lücke in der gemeinschaftlichen Immunabwehr. Und auch das ist klar, diese Lücke sollte besser durch Impfungen geschlossen werden als durch Infektionen. Da nämlich wäre der Schaden nach wie vor enorm. Ob es dafür aber eine allgemeine Impfpflicht braucht, darüber sollten nicht Virologinnen entscheiden oder Mediziner oder Soziologen oder Ethiker. Das kann im Grunde nur eine politische Entscheidung sein, eine von gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die wichtige Güter abwägen müssen. Dazu gehört auch am einen Ende der Skala gewissermaßen die Freiheit des Einzelnen und am anderen die Verantwortung für andere in der Gesellschaft, mit anderen Worten Solidarität. Das ist die Ausgangslage bei der sogenannten Orientierungsdebatte heute im Bundestag, die Volker Findhammer im Reichstagsgebäude für uns verfolgt. Grüß dich, Volker.
Hallo Jasper, ich grüße dich zurück.
Volker, es ist jetzt 16 Uhr und gleich 19 Minuten. Das heißt, die Debatte läuft seit, ich sag mal, einer guten Stunde ungefähr und sie wird auch noch eine ganze Weile weitergehen, noch länger laufen, dann, wenn der Podcast schon online ist. Deswegen, mit dieser Einschränkung reden wir über all das, was bisher in dieser Debatte geschehen ist. Volker, Orientierungsdebatten, und das soll ja eine Orientierungsdebatte sein, eine Gewissensentscheidung am Ende, das wird ja oft als Sternstunden des Parlamentarismus gefeiert und gehandelt. Nach all dem, was du bisher gehört hast in der vergangenen Stunde, wird das auch so eine Sternstunde des Parlamentarismus?
Nein, Jasper, das würde ich im Moment tatsächlich nicht sagen. Also ich habe das Wort ja auch sehr ernst genommen, Orientierungsdebatte, und man hat tatsächlich gehofft, dass es hier neben dem üblichen Schlagabtausch, den wir aus so vielen Bundestagsdebatten kennen, auch ein Stück weit so einen Ansatz von einer Entwicklung gibt. Aber vielleicht ist es dafür noch zu früh. Was ich jetzt in dieser ersten Stunde erleben konnte, war die üblichen Positionen, teilweise auch parteipolitische Positionen, wenn ich an die Union denke, die hier vorgetragen wurden. Und noch kein Versuch, irgendwie in irgendeiner Form aufeinander zuzugehen. Weil wir wissen ja alle, am Ende muss ein möglicher Kompromiss gefunden werden, der mehrheitsfähig ist, der auch von vielen im Land mitgetragen wird. Aber davon ist auch hier diese Bundestagsdebatte im Moment jedenfalls noch weit entfernt. Vielleicht geht es auch nicht anders. Vielleicht muss man im Moment erstmal zu Beginn dieser Debatte nochmal die klaren Positionen formulieren. Die Union, die die Bundesregierung vorführen möchte und sagen, immer wieder betont, dass es keinen Entwurf dieser Regierung gibt, dass man hier quasi ins Leere hinein diskutiert, dass man schon viel weiter sein müsste. Und die Ampelvertreter, die ihre verschiedenen Modelle vertreten, also eine Impfpflicht ab 18 oder eine Impfpflicht ab zumindest für die über 50-Jährigen. All das schwirrt hier noch so in verschiedenen einzelnen Wortmeldungen durch den Raum, ohne dass es ein Stück Fortschritt gäbe, auf den ich bin jetzt lang genug Beobachter dieser ganzen Debatte. Ich hoffe da vielleicht stärker drauf als die Öffentlichkeit, aber geben wir denen noch eine Chance. Die Debatte fängt ja gerade erst an und das ist die erste Stunde, über die ich jetzt hier berichte.
Und am Ende, glaube ich, macht ihr im Berliner Hauptstadtstudio auch noch einen eigenen Politik-Podcast dazu. Den kann dann ja jeder, der sich interessiert, auch noch mal abrufen. Und und erfährt dann noch viel mehr, als wir jetzt diskutieren können. Lass uns noch über Gefühle reden. Das ist ja eine emotionale Debatte in der Gesellschaft. Wir hören im Hintergrund den Ton aus dem Bundestag. Wird da leidenschaftlich diskutiert, emotional oder doch ein Stück nüchterner?
Das kommt ganz auf die einzelnen Redner an. Also begonnen hat die Debatte mit Dagmar Schmidt von der SPD, die dafür geworben hatte, dass man aufeinander zugehen sollte und die Zweifel ausräumen sollte. Und dann kam, auf ihr folgte dann Tino Sorge. Alle dürfen übrigens so um die 5 Minuten reden, damit die Debatte wirklich kurz gehalten wird und viele zu Wort kommen. Da kam dann natürlich prompt von der Union die Kritik an den fehlenden Anträgen von Karl Lauterbach und der Bundesregierung insgesamt. Also da ging es dann doch wieder nüchtern in den Positionen her, wer im Moment für Stimmung sorgt und natürlich gegen eine Impfpflicht, das ist klar, die AfD, da haben sowohl schon Tino Chrupalla, der Fraktions- und Parteivorsitzende, als auch Alice Weidel gesprochen und da ist natürlich die Argumentation, dass es hier so Tino Chrupalla düster um das Grundrecht im Land bestellt sei oder auch Alice Weidel, die der Bundesregierung eigentlich einen Verstoß gegen die Grundrechte und einen Anschlag auf die Menschenwürde und die körperliche Unversehrtheit vorgeworfen hat. Also da merkt man, dass es natürlich auch darum geht, diese ganze Auseinandersetzung zu politisieren und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die AfD ist ja auch klar gegen die Impfpflicht. Da bekam gerade auch Wolfgang Kubicki viel Applaus, der ja zwar gegen die Impfpflicht ist, aber nicht gegen das Impfen, aber er bekam viel Applaus aus den Reihen der AfD. Also wenn hier jemand für Stimmung sorgt, dann ist es tatsächlich im Moment die AfD und die Opposition von der rechten Seite.
Und zur AfD können wir noch sagen, es gibt in allen Fraktionen Befürworter, es gibt in allen Fraktionen Gegner der Impfpflicht, aber so geschlossen wie die AfD gibt es sozusagen keinen Widerstand gegen eine allgemeine Impfpflicht, oder?
Da mag es auch den einen oder anderen Zweifler geben, der nicht ganz auf dieser Parteilinie mitstimmt, aber zumindest insgesamt versucht die AfD in dieser Richtung sehr geschlossen aufzutreten und sich als einzige Partei klar gegen eine Impfpflicht in jeglicher Form zu stellen. Während Wolfgang Kubicki, der ja auch gegen eine Impfpflicht argumentiert hat, natürlich sagt, er hat sich persönlich impfen lassen, er hat sich boostern lassen, er hat das für sich auch als persönliche Befreiung empfunden, sich endlich wieder anders bewegen zu können, aber er möchte halt nicht, dass die Mehrheit die Minderheit unter Druck setzt mit einer allgemeinen Impfpflicht.
Du hast in Gesprächen, die wir vorher geführt haben, in deinen Berichten immer gesagt, in der Gesellschaft gibt es eine klare Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Da muss man sehen, wie man die ausgestaltet. Und wenn das der Bundestag quasi repräsentativ ist für die Bevölkerung, dann müsste es im Bundestag eigentlich auch eine Mehrheit geben für eine Impfpflicht. Kann man das aus den Beiträgen jetzt schon so ein bisschen raushören, dass am Ende auf alle Fälle eine Mehrheit stehen wird oder ist das noch zu früh?
Nein, ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Im Moment geht es wirklich noch so um den Schlagabtausch der einzelnen Positionen, um die Argumentationen für die einzelnen Positionen. Die Frage ist, wie entwickelt sich die Debatte dann im nächsten Schritt weiter? Wenn wir das heute mal als Auftakt verstehen, dann bedeutet das ja auch, dass die einzelnen Anträge erst nach dieser Debatte wirklich entwickelt und fortgeschrieben werden sollen, dass bei einer künftigen Debatte dann wirklich einmal konkrete Anträge auf dem Tisch liegen, wie das aussehen könnte bei einer Impfpflicht ab 18, bei einer Impfpflicht für die über 50-Jährigen. Oder eben auch bei dem Antrag, der gegen die Impfpflicht ist. Vielleicht kommen da auch noch andere dazu. Das ist ja nach wie vor noch offen. Und erst danach werden diese Fragen gestellt, wie dann mögliche Kompromisslinien aussehen könnten. Ich wäre im Moment gefühlt dabei, dass man am Ende doch sich beschränkt auf eine Impfpflicht für über 50-Jährigen. Allein, weil das medizinisch gut zu argumentieren ist und weil mir das insgesamt von der Tendenz her als mehrheitsfähig erscheint. Aber auch da vermag ich mich zu irren.
Von Seiten der Union ist ja heute wieder das Argument gekommen, dass die Regierung eigentlich in der Pflicht ist, einen eigenen Vorschlag zu machen. Du hast das erwähnt, dass das eine Rolle gespielt hat in den Wortbeiträgen auch von Politikern der CDU, der CSU. Wie ist es eigentlich mit einem eigenen Vorschlag der Union? Ich habe gelesen, dass der dann auch noch kommen soll. Kommen also noch weitere Anträge jetzt dazu?
Davon gehe ich aus. Also die Union wird sich da auch nicht lumpen lassen und wird natürlich erstmal nach dem taktischen Spiel in dieser Situation die Ampelkoalition erstmal vorzuführen, auch versuchen, mit einem eigenen Antrag zu kommen. Schwierig wird es natürlich am Ende, wenn nachher zu viele Anträge tatsächlich auf dem Tisch liegen sollten, weil man muss ja, wenn das Ganze einigermaßen gut funktionieren soll, doch hinbekommen, dass man sich am Ende auf einen Kompromiss verständigt, der von einer möglichst breiten Mehrheit getragen und auch von der Minderheit akzeptiert wird. wird, damit man da die Hoffnung verbinden kann, dass das auch in der Gesellschaft so geschieht, dass auch die Minderheit dann diesen Schritt akzeptiert und dass die Minderheit nicht in die Ecke gestellt wird, so wie das Hendrik Wüst die Tage auch öffentlich mal versucht hat zu sagen, jetzt geht es darum, die Geimpften in Schutz zu nehmen und die Nicht-Geimpften einmal in die Pflicht zu nehmen. Mit einer konfrontativen Strategie wird man da kaum weiterkommen und das scheint mir hier auch vielen bewusst zu sein.
Sprechen wir zum Schluss, Volker, noch über den Zeithorizont. Heute also diese ausführliche Debatte, gut 3 Stunden soll das gehen. Wann wird dann eine Entscheidung im Bundestag fallen können und wann tritt dann die Impfpflicht in Kraft? Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema und eine andere Frage.
Ja, wir rechnen damit, dass die Debatte frühestens im März fortgesetzt wird. Im Februar gibt es ja nur eine Sitzungswoche. Das sieht der Kalender des Deutschen Bundestages vor. Es sei denn, man verständigt sich im Ältestenrat darauf, dass man nochmal eine Sondersitzung machen sollte. Bislang ist aber nicht die Rede davon. Und dann könnte das im März eventuell abschließend diskutiert werden. Und dann ist die Zielrichtung der Bundesregierung oder derjenigen, die die Anträge gestellt haben, ja schon, dass man eine Impfpflicht braucht vor dem kommenden Winter. Und dass man eine Impfpflicht auch in der Art und Weise braucht, dass alle Menschen, die noch davon betroffen wären, von der Pflicht, sich impfen zu lassen, noch genügend Zeit bekommen, um sich überhaupt impfen lassen zu können. Und das würde dann bedeuten, dass es wahrscheinlich einen Termin im September oder Oktober geben könnte. Ich spekuliere jetzt ein wenig, aber es bräuchte den zeitlichen Vorlauf, wie man das bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ja jetzt auch gemacht hat. Die gilt ja auch erst ab Mitte März, in der Hoffnung, dass sich alle Menschen, die davon betroffen sind, bis dahin noch impfen lassen können.
Vielen Dank, Volker, für deine aktuellen Eindrücke aus dem Plenarsaal. Bis bald.
Gerne wieder.
Bei Präsidentschaftswahlen in den USA ist es zum ersten Mal offensichtlich geworden, dass und wie Russland gezielt Mittel der Desinformation einsetzt, um den Ausgang im Sinne des Kreml zu beeinflussen. Auf solche Kampagnen setzt Moskau allerdings auch in Europa, um die öffentliche Meinung zum eigenen Nutzen zu manipulieren. In welchem Umfang das geschieht und was man dagegen eigentlich unternehmen kann und sollte, damit hat sich ein Sonderausschuss im Europäischen Parlament in den letzten 1,5 Jahren beschäftigt. Was genau die Europaabgeordneten da unter die Lupe genommen haben, das hat mir meine Kollegin Bettina Klein in Brüssel erzählt.
Das geht aus dem langen und relativ umständlichen Titel schon mal ganz gut hervor, finde ich, der nicht nur ein Sonderausschuss zur Untersuchung von Desinformation ist, sondern Desinformation als einen, wenn auch wichtigen Aspekt nennt, der Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union. Das heißt, es geht um Desinformation, es geht aber auch weit darüber hinaus. Es ging zum Beispiel auch um die Frage, auf welche Art und Weise Parteien in Europa finanziert werden aus dem Ausland. Wir kennen das gute Beispiel, dass zum Beispiel aus dem Kreml insbesondere Rechte, aber auch teilweise Vertreter linker Parteien finanziert werden. In Deutschland wissen wir das von der AfD, aber auch in Frankreich beim früheren Front National. Das Bewusstsein dafür ist entstanden, glaube ich, muss man noch mal sagen, nach der Wahl in den Vereinigten Staaten 2016, die erwiesenermaßen von der russischen Führung beeinflusst wurde zugunsten von Donald Trump. Das hat der sogenannte Mueller Report in 2018 bestätigt. Dann gingen hier auch in Europa alle Alarmsignale an, weil wir die Wahl hier hatten, die Europawahl. Dann im Frühjahr 2019, wo man jetzt nicht eine wirkliche Verfälschung oder massive Einflussnahme nachweisen konnte. Aber der Einfluss war ja schon erkennbar und er ist seitdem gestiegen. Und dann kam hinzu, dass sozusagen mit der Corona-Krise, das ist, scheint so ein unpolitisches Thema zu sein, aber auch da sah man schon im Frühjahr 2020 massive Desinformationskampagnen, vor allen Dingen aus China, das gerne die Aufmerksamkeit weglenken wollte vom Umstand, dass man am Anfang des Jahres 2020 zunächst mal versucht hat zu vertuschen, den Ausbruch der Epidemie dort. Und teilweise Leute, die das aufdecken wollten, sind ja gefangen genommen worden oder wurden eben an den Äußerungen gehindert. Das Ganze verbunden mit dieser Schuldumkehr. Die westlichen Staaten sind nicht in der Lage, auf die Pandemie zu reagieren und so weiter und so fort. Also das war ein weiteres Thema, was dazugekommen ist. Mhm. Der Hintergrund und das Ziel ist aus Sicht der Abgeordneten eben grundsätzlich, dass das Untergraben des Vertrauens in die Demokratie bis hin eben wirklich zur Zerstörung von demokratischen Institutionen Institutionen mit dem Ziel, autokratische Herrschaftssysteme, wie wir das in Russland, aber auch in China sehen, sozusagen auszubreiten. Und das ist ja auch einer der Hintergründe jetzt für den augenblicklichen Konflikt.
Weil du jetzt zwei Staaten genannt hast, China und Russland, und weil du auch erzählt hast, dass die ursprüngliche Sorge ja ihren Ausgang nahm durch Desinformationskampagnen aus dem Kreml mit Blick auf die US-Wahlen 2016. Russland ist schon ein wichtiger Fokus in dieser ganzen Arbeit.
Ja, ist tatsächlich geworden zu einem Schwerpunkt. Und das hat sich einfach in den letzten wenigen Jahren und Monaten nochmal massiv aufgebaut. Die EU ist auch nicht tatenlos. Es gibt ja diese berühmte Seite, auf die ich immer wieder gerne hinweise, EU versus Desinfo, wo wöchentliche Berichte abgeliefert werden. Da kann man diese Woche nochmal nachlesen. Da werden die 7 wichtigsten Mythen entlarvt, die quasi wir reden von Propaganda der russischen Führung, quasi in europäische Staaten, in die öffentliche Debatte, in die Medien versucht wird einzuspeisen. Das wird offengelegt und es wird quasi entkräftet. Das ist sozusagen diese Taskforce im Augenblick im Auswärtigen Dienst, ist eigentlich die einzige wirkliche Institution, die es in der Europäischen Union gibt. Und die ist natürlich unterbesetzt, unterfinanziert. Und da ist jetzt auch die Hoffnung, dass die sich sozusagen bestärkt fühlen durch diesen Bericht und einfach mehr Kompetenzen, mehr Geld, mehr Personen bekommen. Das ist quasi eine der Forderungen auch oder einer der Mängel, die dieser Bericht auch anprangert.
Was sind denn nach 18 Monaten Recherche immerhin und zahlreichen Treffen und Beratungen, was sind die wichtigsten Erkenntnisse jetzt dieses Sonderausschusses in diesem Bericht?
Also ich finde das Erschütterndste für mich persönlich, finde ich, dass festgestellt wird, dass es den europäischen Öffentlichkeiten und den europäischen Regierungen überwältigend fehlt überhaupt an Bewusstsein dieser Bedrohung. Also ich meine, wir müssen uns vorstellen, wenn es gar kein Bewusstsein für ein Problem gibt, dann kann sich das Problem natürlich auch ausweiten, ohne dass jemand wirklich Gegenmaßnahmen ergreift. Und zweitens, dass eben auch die Europäische Union selber, die Institutionen hier nicht gut aufgestellt sind und dass sie quasi ihren Kampf dagegen verstärken müssen. Da gibt es sehr, sehr viele Ideen, sehr, sehr viele Vorschläge, die der Bericht auflistet. Ich habe gerade ein Beispiel genannt, dass man eben diese Taskforce, die es schon gibt im Auswärtigen Dienst, massiv verstärkt. Aber auch, dass eine eigene Taskforce zum Kampf gegen Desinformation, und da reden wir nicht von irgendwelchen kleinen Falschmeldungen auf Twitter, sondern wir reden davon, dass gezielt staatliche Einflussnahme staatlicher oder staatsnaher Akteure innerhalb der Europäischen Union wirksam werden. Dass man da extra eine Taskforce zum Beispiel einrichtet in der Europäischen Kommission. Dass auch die Überprüfung, wie werden Parteien eigentlich finanziert, auch aus dem Ausland finanziert, dass das in den Mitgliedstaaten stärker überprüft werden muss. Dass man das stärker überprüfen muss. Und man muss eben natürlich auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben auch Vertreter der Öffentlichkeit, teilweise auch Medien, teilweise ehemalige Spitzenpolitiker, das sehen wir auch in Deutschland, teilweise auch gekauft werden oder bezahlt werden von staatlichen Akteuren. Und das wird dann nicht mal offengelegt, zum Beispiel in Interviews oder so, auf wessen Gehaltsrolle die eigentlich stehen. Also es sind ganz, ganz viele kleine, aber eben auch strukturelle, institutionelle Maßnahmen, die da erforderlich sind aus Sicht dieses Ausschusses.
Und das Erste ist erstmal, weil du gesagt hast, du seist da besonders erschüttert geradezu gewesen. Es gibt nach Ansicht dieser Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die da mitgearbeitet haben, noch gar kein richtiges Bewusstsein dafür, wie ernst diese Gefahr ist, wenn autokratische Staaten gezielt in Öffentlichkeiten eingreifen.
Genau, also das sagte mir gerade auch noch mal eine Abgeordnete aus diesem Ausschuss, Viola von Kramon von den Grünen, dass wir das eben gerade in diesem Konflikt im Augenblick halt sehen, dass die russische Führung sehr effektiv, sehr erfolgreich Einfluss nimmt auf die europäische Debatte. Aber wir sehen es eben ganz besonders auch in Deutschland. Also zum Beispiel dieses Narrativ, wegen der deutschen Geschichte müssen wir uns da so ein bisschen zurückhalten. Und da eben quasi Russland und die Sowjetunion gleichgesetzt werden. Das ist ja auch eine Strategie aus dem Kreml, dass quasi unterschlagen wird, dass mindestens ebenso viele, wenn nicht mehr Verbrechen von der deutschen Wehrmacht, von den deutschen Faschisten angerichtet wurde, eben in der Ukraine zum Beispiel. Und damit jetzt zum Beispiel zu begründen, wir dürfen wegen unserer Verbrechen in der Ukraine damals, dürfen wir da auch keine Waffen hinliefern. Also das ist, da gibt es eine Täter-Opfer-Umkehr, sagte mir diese Abgeordnete zum Beispiel gerade. Und da sieht man, wie unglaublich erfolgreich eigentlich diese Strategien sind, die auf verschiedenen Wegen durchgeführt werden. Ja, und da ist Desinformation in Medien ist wirklich nur ein Teil davon.
Ja, lass uns das doch nochmal etwas genauer beschreiben. Auf welchen Wegen finden diese Desinformationskampagnen denn entfalten sie ihre Wirkung in den europäischen Öffentlichkeiten und insbesondere möglicherweise dann bei uns gerade? Reden wir da über Social Media, reden wir da über Fernsehkanäle wie RT oder worum geht es dann bei den Wegen?
Genau, um all das geht es. Verschiedenartig ausgeprägt, würde ich mal sagen, wenn wir Russia Today zum Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, wie die Statistik jetzt heute ist. Die letzte Zahl, die mir bekannt war, dass die Online-Seiten von Russia Today eben die am zweithäufigsten genutzten Online-Seiten in Deutschland sind, nach dem Magazin Der Spiegel. Das muss man sich mal klar machen. Also hier wird ein russisches Staatsorgan, hat hier einen unglaublichen Verbreitungsweg in Deutschland und ist natürlich auch als solches erkennbar. Das ist nicht immer gleich erkennbar. Die Seiten von Russia Today sehen auch auf Deutsch anders aus als auf Englisch. Teilweise werden verschiedene Dinge dort verbreitet. Das ist nur ein Beispiel. Was viel größere Sorge bereitet teilweise, was eben nicht so offen ist, dass eben Parteien in Europa oder Persönlichkeiten oder ehemalige Politiker oder ehemalige Vertreter in der Öffentlichkeit bezahlt werden dafür, dass sie eben bestimmte Narrative verbreiten. Also ein Beispiel habe ich genannt, Front National in Frankreich, die AfD in Deutschland. Das ist ein altbekanntes Problem, dass diese Parteien gestützt werden. Und wenn das dann eben in den Medien auch nicht offengelegt wird, wenn wir zum Beispiel Interviewpartner XY haben und dann nicht gesagt wird, ja, ist aber Lobbyist von Gazprom zum Beispiel oder arbeitet für Think Tank XY, sitzt dort im Aufsichtsrat und hat also aus diesem Interesse heraus ein Interesse, das russische Narrativ zu verbreiten. Also das meinte ich vorhin mit Bewusstsein. Wenn das gar nicht in den Köpfen drin ist, dann ist da natürlich Tür und Tor geöffnet. Und ein weiterer Punkt ist halt eben Social Media. Das ist ja nicht erfunden worden für Desinformation, aber ist natürlich ein Bereich, der eben sehr stark dafür genutzt wird. Und da kommen wir so ein bisschen in diesen Bereich Digitalisierung, wo die Europäische Union ja im Augenblick versucht, dort eine Gesetzgebung zu schaffen, eben für Facebook, Twitter und so weiter. Wir sehen, da hat sich auch ein bisschen was bewegt, also gerade in den USA. Donald Trump ist sein Twitter-Account quasi losgeworden, andere Politiker sind dort gesperrt worden. Das ist eine Gratwanderung, weil immer auch der Punkt Meinungsfreiheit berücksichtigt werden muss. Aber auch da ist ja erst quasi ein Bewusstsein im Grunde genommen im Wachsen begriffen.
Klingt, Bettina, nach einem Arbeitsauftrag durchaus auch an die Bundesregierung, in dieser Hinsicht mehr zu tun. Klingt aber auch nach einem Auftrag an uns selber in den Medien, sich dieser Ambivalenz und dieser Probleme stärker bewusst zu werden, oder?
Ja, natürlich. Und wie gesagt, nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche Meinungen unterbunden werden sollen, sondern es geht darum, offenzulegen, wo staatliche Akteure mit einem spezifischen politischen Ziel und Auftrag in die öffentliche Debatte in den europäischen Demokratien eingreifen, mit dem Ziel, diese Demokratien zu schwächen, zu destabilisieren, Verwirrung zu schaffen. Das haben wir beim Thema Corona ja auch hinlänglich gesehen. Und am Ende möglicherweise zu zerstören, um eben einem anderen Gesellschaftsmodell dort den Vorrang einzuräumen. Und diese Interessenlage und diese Absenderlage, die muss man sich natürlich bewusst machen. Und ich glaube, das ist sozusagen eines der Ziele gewesen, diesen Ausschuss einzusetzen. Übrigens 3/4 der Abgeordneten haben diesem Bericht zugestimmt. Es war eine kleine Minderheit von Abgeordneten, wie ich höre, aus ganz rechten und ganz linken Parteien, die dem Bericht nicht zugestimmt haben. Das wollte ich vielleicht auch mal offenlegen. Und in der Tat, das ist eines der Ziele, bevor man dahin kommt, zu sagen, wir müssen die Institutionen stärken, wir müssen Gesetze stärken, dass man ein Bewusstsein einfach mal dafür schafft.
Also dieser Sonderausschuss hat jetzt 18 Monate lang recherchiert. Jetzt liegt dieser Bericht auf dem Tisch. Wenn es um die Frage geht, wie die Arbeit jetzt fortgesetzt werden kann, denn notwendig ist das ja allemal nach dem, was du erzählt hast, zielt das vor allem eben auf diese Taskforce oder kann der Sonderausschuss, können die Parlamentarier da selbst auch in irgendeiner Art und Weise diese Arbeit fortsetzen?
Also der Ausschuss hat jetzt noch einige Termine im Februar und dann ist noch nicht ganz klar, in welcher Form die Arbeit weiter fortgeführt werden soll, also als eine Art Unterausschuss oder als eine Arbeitsgruppe. Vielleicht bleibt es auch bei diesem Ausschuss. Das ist noch nicht ganz klar. Den Abgeordneten ist nur klar, die Arbeit ist nicht erledigt. Ja? Also das Problem ist ja noch nicht weg mitnichten. Und der Bericht wird jetzt quasi im März dann im Plenum vom Europäischen Parlament dann verabschiedet. Da gibt es eine klare Stellungnahme vom Europäischen Parlament, so ist dann zu erwarten. Aber was jetzt institutionell passieren muss, das ist natürlich am Ende dann wieder eine Angelegenheit der Staats- und Regierungschefs. Ja? Also der 27 EU-Staaten, die damals ja auch diese Taskforce im Auswärtigen Dienst eingesetzt haben nach den Ereignissen 2014. Es wäre an denen dann zum Beispiel dafür zu sorgen, dass da mehr Mittel, mehr Personal und mehr Kompetenzen einfach zur Verfügung gestellt werden. Das kann das Europäische Parlament in vielen Fällen eben nicht alleine. Es hat immer wieder die sicherlich honorige Aufgabe quasi, das offen zu legen. Es sind, ich glaube, in 50 Sitzungen sind weit über 100 Experten, NGOs und so weiter dazu befragt und interviewt worden, bevor dieser Bericht dann veröffentlicht wurde. Also es ist ein Aufruf, es ist ein Appell, aber was daraus als Handlung jetzt erwächst, das liegt dann eben wie oft nicht mehr so sehr in der Hand des Europäischen Parlaments, das muss man ganz klar sagen.
Das war der Tag an diesem Mittwoch, dem 26. Januar 2022. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.